John Nelson Darby. Auf den Herrn warten. Das, was den Gläubigen auf der Pilgerschaft durch diese Welt und Wüste kennzeichnen soll, ist nicht nur das Festhalten an der Lehre von der Wiederkunft des Christus, sondern die persönliche, lebendige Erwartung seiner Person. Der Wunsch, ihn zu sehen und ewiglich bei ihm zu sein. Nicht nur, dass die Welt, die uns feindlich gegenübersteht und uns beobachtet und beurteilt, keinen Anstoß an unserem Wandel nehmen kann, sondern, dass unsere Herzen brennen, unseren Heiland und Erlöser von Angesicht zu sehen. Das Gericht ist nicht der Gegenstand unserer Freude und Hoffnung, so wie es bei den Heiligen der Endzeit, die durch die große Drangsalszeit zu gehen haben, der Fall sein wird. Deren Herzen werden jubeln, wenn das Gericht an den Gottlosen ausgeführt wird, wie wir im Propheten Jesaja lesen. Und es wird geschehen, jeder Streich der verhängten Rute, die der Herr auf ihn herabfahren lässt, ergeht unter Tamburin und Lautenspiel, und mit geschwungenem Arme wird er gegen ihn kämpfen. Kapitel 30, Vers 32. Unser köstliches Teil ist es, in Einfalt auf den Herrn zu warten. Der ganze Charakter und Wandel eines Gläubigen ist davon abhängig, ob und wie er auf seinen Herrn wartet. Jeder Mann soll erkennen, dass wir mit der Welt nichts gemein haben. Wir durchschreiten sie nur als Fremdlinge und Pilgrime, so wie wir von den gläubigen Thessalonichern lesen. Sie hatten sich von den Götzenbildern zu Gott bekehrt, dienten dem wahren und lebendigen Gott und erwarteten seinen Sohn aus den Himmeln. 1. Thessalonicher 1, Vers 9 und 10. Was wir allen unseren Lesern recht herzlich ans Herz legen möchten, ist, nicht allein an der Lehre von der Wiederkunft des Herrn festzuhalten, sondern ihn täglich und stündlich zu erwarten. In 1. Thessalonicher 2 wird die Hoffnung der Wiederkunft des Christen mit dem Dienst in Verbindung gebracht. Denn wer ist unsere Hoffnung oder Freude oder Krone des Ruhmes? Nicht auch ihr vor unserem Herrn Jesus bei seiner Ankunft? Vers 19. Da wird Paulus seinen Lohn für seinen treuen Dienst empfangen, wie auch alle, die in Treue und Hingabe sich für sein Werk und seinen Namen hingaben. Weiter wird im dritten Kapitel des gleichen Briefes unsere Hoffnung mit unserem Wandel verbunden. Welch ein ernster Ansporn zu unserer Heiligung! Um eure Herzen tadellos in Heiligkeit zu befestigen vor unserem Gott und Vater, bei der Ankunft unseres Herrn Jesus mit allen seinen Heiligen. Vers 13. Endlich wird im vierten Kapitel noch mitgeteilt, auf welche Art und Weise sich unsere Hoffnung erfüllen wird. Denn der Herr selbst wird mit gebietendem Zuruf, mit der Stimme eines Erzengels und mit der Posaune Gottes herniederkommen vom Himmel, und die Toten in Christo werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden in Wolken dem Herrn entgegen in die Luft. Und also werden wir alle Zeit bei dem Herrn sein. Verse 16 und 17. Wir sehen aus diesen Worten, dass der Herr jeden Augenblick kommen kann. Das sollte alle Zeit vor unseren Augen sein. Paulus sagt, wir die Lebenden, die übrig bleiben. Warum wir? Weil er mit den Mitgläubigen den Herrn stets erwartete. Sie waren Menschen gleich, die auf ihren Herrn warten. Lukas 12, Vers 36. Und verlor die Erwartung des Herrn ihren Charakter, weil Paulus vor der Wiederkunft des Herrn gestorben ist? Keineswegs. Im Gegenteil. Obwohl Paulus eine Offenbarung empfing, dass das Ablegen seiner Hütte nahe war, so hat er dennoch den Herrn täglich erwartet. So soll es auch sein. Die Apostel und die Gläubigen warteten gleich Knechten, die an der Haustür stehen, damit, wenn der Herr kommt, sie ihm alsbald auftun können. Dies ist natürlich ein Bild, aber darin liegt die Kraft der Erwartung ausgedrückt. Wie war es möglich, dass solch ein Verfall, wie er heute die Christenheit kennzeichnet, eintreten konnte? Weil die Gläubigen anfingen zu sagen, der Herr verzieht zu kommen. Aber Gottes Wort sagt, glückselig jene Knechte, die der Herr, wenn er kommt, wachend finden wird. Es seien eure Lenden umgürtet und die Lampen brennend. Lukas 12, Vers 35. Wenn jemand im Morgenland dienen wollte, so war es nötig, dass er sein Kleid schürzte, sich umgürtete, sonst war ihm das weite, wallende Gewand hinderlich. Das will uns belehren, dass wir mit unseren Gedanken nicht umherschweifen sollen, sondern sie auf den Herrn, und zwar auf den Herrn allein, gerichtet sein lassen. Das ist begreiflicherweise kein Zustand der Ruhe, sondern der Tätigkeit. Es erfordert Energie und Tatkraft, die ganze Nacht hindurch zu wachen und stets auf der Hut zu sein. Wachsamkeit heißt Herz, Gedanken, Neigungen, Gefühle und Wünsche auf ein Ziel zu richten. Da gibt es kein Abbiegen, kein Abschweifen und kein sich gehen lassen. Das Fleisch darf keinen eigenen Weg gehen. Denn lässt man ihm seinen Willen, dann wird er solchen ergehen wie den törichten Jungfrauen. Sie werden einschlafen und verloren gehen. Lasst uns handeln wie die klugen Jungfrauen. Unsere Gefäße mit Öl, dem Bild des Heiligen Geistes, füllen. Glückselig alle Knechte, die der Herr also finden wird bei seiner Wiederkehr. So bedürfen wir inmitten einer bösen und argen Welt, umgürtet zu sein. Dann wird der Herr selbst hinzutreten, sich umgürten und uns sich zu Tische legen lassen und uns bedienen. Lukas 12, Vers 37. Dann werden wir zur Ruhe gekommen sein. Das Werk, die Arbeit ist zu Ende. Auch der Böse ist hinweggetan. Er wird niemand mehr verführen. Im Vaterhause angekommen werden unsere Kleider heilig und rein sein, und keine Möglichkeit wird mehr sein, dass sie nochmals verunreinigt werden könnten. Ohne Furcht werden wir den Herrn preisen in seliger Vollendung und ewiglich.